herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Fangen wir an mit einem Retro-Aircraft. Wer an JMB-Aircraft denkt, der hat meist die VL3 im Kopf, dieses schnittige, moderne Carbon-UL. Aber die Jungs und Mädels aus Bautzen haben jetzt bewiesen, dass sie auch ein Herz für Doppelreihiges haben. JMB Deutschland hat nämlich 50% des belgischen Herstellers Ultralight-Konzept übernommen. Was bedeutet das konkret? Ganz einfach, die wunderschöne Stampe SV4 RS gehört jetzt fest zur Modellpalette. Den Vertrieb, das wisst ihr bestimmt, für den deutschsprachigen Raum hatten sie ja bereits 2024 inne, aber mit dieser Beteiligung sichern sie sich jetzt direkten Einfluss auf die Produktion dieses Klassikers. Für uns Piloten ist das eine super Nachricht, denn JMB ist bekannt für erstklassigen Support und ein starkes Netzwerk. Wer also schon immer mal davon geträumt hat, mit wehendem Schal im offenen Doppeldecker zu sitzen, ohne auf die Vorteile eines modernen ULs zu verzichten, für den ist die Stampe jetzt quasi made by JMB definitiv eine Alternative. Wer sich das angucken will, auf der nächsten Aero steht bestimmt wieder eine Stampe auf oder in der Nähe des JMB-Pavillons.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Von einem schönen Flugzeug zum nächsten. Wir verlassen die Graspisten und schauen dorthin, wo die Luft dünner und der Champagner kälter wird, nach Bordeaux. Dort hat Dassault Aviation am 10. März mit einer riesigen Show das neue Flaggschiff enthüllt, die Falcon 10X. Das ist kein gewöhnlicher Business-Jet, das ist eine Kampfansage an Gulfstream und Bombardier. Dassault wildert jetzt ganz offiziell im Revier der Ultra-Langstrecken-Jets. Die Reichweite sind 7500 nautische Meilen. Das heißt, von Paris kommt man fast überall in der Welt nonstop hin, außer vielleicht Tasmanien da unten. In der 10X steckt Dassault üblich auch relativ viel aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus dem Kampfjet Rafale. Die Ingenieure haben hier Hand in Hand zusammengearbeitet und die Flugsteuerung und Aerodynamik nochmal verbessert, sodass das ganze Flugzeug auch insgesamt effizienter wird. Die Triebwerke der Falcon 10X sind von Rolls-Royce und kommen aus Deutschland. Mit ihr kann die Falcon eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,925 erreichen und ist damit einer der schnellsten Business-Jets. So viel zu den technischen Meisterwerken aus Frankreich. Jetzt zu einem anderen Meisterwerk und zwar zu einer Notlandung. Eine Piper Archer 2 des Aeroclubs Lützelinden ist auf einer Wiese nahe Oberschelden im Siegerland notgelandet. Der Pilot befand sich auf dem Rückweg von Odense in Dänemark nach Gießen-Lützelinden und etwa 30 Meilen vor seinem Heimatflugplatz zwangen ihn die Umstände zur Landung im Gelände. Das Wichtigste vorab: Es gab keine Verletzten und auch das Flugzeug sieht noch relativ intakt aus. Ein Blick auf die Flugaufzeichnungen zeigt, dass der Pilot vor der Landung mehrere Schleifen flog, offenbar, um sich in Ruhe ein geeignetes Feld auszusuchen, so wie man das kennt. Es bleibt abzuwarten, was da das Problem war, aber auf alle Fälle eine sehr schöne Außenlandung, wenn der Motor ausgefallen ist, so wie wir das immer in den Prüfungen üben. Kommen wir zu was Neuem, was uns auch verbessern soll, die Flugsicherheit zu verbessern. Es geht um das neue Flugplanungstool von Top Meteo. Der brandenburgische Wetterdienst Top Meteo hat sein Angebot erweitert und ein neues browserbasiertes Flugplanungstool für Tablets, Smartphones und PCs an den Start gebracht. Das Ziel, die Wetterberatung direkt mit der Streckenplanung zu verknüpfen. Das Tool ermöglicht es, individuelle Routen mit nur wenigen Klicks zu erstellen. Das Besondere dabei ist, dass Lufträume und spezifische Höhenbänder direkt berücksichtigt werden. Sobald die Route steht, liefert die Karte eine detaillierte Wetter- und Windvorhersage für genau diese Strecke und den gewählten Zeitraum. Über einen Slider könnt ihr den Flug virtuell abfliegen, um zu sehen, wie sich Bewölkung oder Fronten entlang eurer Route entwickeln. Das hilft enorm dabei, um das optimale Abflugsfenster zu finden. Die fertigen Routendaten lassen sich in Formaten GPX, CUP und TXT exportieren und dann wieder in andere Navi-Apps oder im Glas-Cockpit importieren zu lassen. Für Segelflug und die Gleitschirmfraktion sind zudem spezielle Features wie Thermikprognosen und PFD-Werte integriert. Das Ganze hat natürlich auch einen Preis. Es gibt eine Basic-Version, die kostet 67,90, eine Komfort-Version für 79,90 und eine Premium-Version für 139,90. Ich glaube, diese Preise sind pro Jahr. Also schaut es euch mal an. Für den einen oder anderen wird das bestimmt eine gute Idee sein, um seine Situational Awareness in Richtung Wettergeschehen auf der Route nochmal zu verbessern. Dann gibt's Updates von der FIS. Wer das noch nicht bei der Fliegerseelsorge, dem lieben Arne, gesehen hat, für den hier noch die Information, dass die Frequency Monitoring Codes in eine Verlängerung gehen. Die FIS-Sektoren sind oft riesig und die Funkdisziplin stößt bei hohem Verkehrslast an ihre Kapazitätsgrenzen, beziehungsweise ist manchmal nicht so wirklich da und deswegen haben wir dann die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht. Das FMC-Verfahren soll hier Abhilfe schaffen. Ganz wichtig, die DFS betont, dass es sich hierbei nicht um ein FIS, also Flight Information Service Lite, handelt, sondern um ein gezieltes Verfahren der Effizienzsteigerung. Also nach dem positiven Feedback aus dem letzten Jahr wird der Probebetrieb nun erweitert. Markiert euch dafür zwei Termine. Am 2. April wird das offizielle Luftfahrthandbuch Rundschreiben AIC veröffentlicht. Darin stehen dann alle Details zu den betroffenen Sektoren und die spezifischen Squawks. Und mit dem IRAC-Termin am 16. April geht das Ganze dann offiziell in den erweiterten Betrieb. Heißt, der erste Testbetrieb war okay. Aber es gab noch so ein paar, also einige haben gesagt, da müssen wir nochmal weiter großflächiger testen. Es werden jetzt weitere Sektoren dazugepackt und wir sollten uns darauf einstellen, dass das in Richtung Düsseldorf, Frankfurt, wie es Arne gesagt hat, auch da mal im FIS-Sektor ausprobiert wird. Und zwar diesen sogenannten Listening Squawk zu rasten. Bleiben wir bei der DFS. Wer schon immer einmal sehen wollte, wo der liebe Arne und auch die ganzen anderen Kollegen am Funk arbeiten, der kann am 28. März, den Samstag, zum Besuchertag am DFS Campus nach Langen kommen. Von 9.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es exklusive Führungen durch die Bereiche Flug Information Service und den Aeronautical Information Service, also dem AISC. Dort könnt ihr eure Fragen loswerden, Flugvorbereitung, Funkphrasen, was darf ich requesten, wann raste ich einen Squawk-Code, wie funktioniert das mit meinem Flugplan. Das alles könnt ihr da loswerden, nochmal am 28. März am Samstag in Langen. Bleiben wir beim Funken und wer noch kein BZF 1, kein BZF 2 oder ein AZF hat, der hat die Möglichkeit, sich für eine Flugfunkprüfung auf der Aero anzumelden. Abgenommen werden die Prüfungen an allen Messetagen jeweils um 9.30 Uhr. Mit dem theoretischen Teil geht's da los und gefolgt von der Praxis. Wichtig für die Planung. Ihr müsst euch vorab anmelden. Die Frist läuft noch bis zum 15. März, also gerade abgelaufen, wie ich es jetzt gerade sehe. Aber eventuell sind ja noch Plätze frei. Von daher, wenn ihr das jetzt noch schnell versuchen wollt, karl-flugfunkzeugnisse@bnetza.de. Ich packe euch die E-Mail-Adresse noch in die Shownotes. Vielleicht kriegt ihr ja nochmal einen Platz, auch wenn die Anmeldephase jetzt abgelaufen ist, wenn ihr ein BZF 1, 2 oder ein AZF auf der Aero machen wollt.
Und damit auch von meiner Seite ein fröhliches Hallo, ein herzliches Willkommen zu dieser heutigen Hast du schon gehört Folge. Heute geht es um ein Thema, das seit einigen Jahren einen sehr großen Stellenwert in der gesamten Aviation einnimmt. Die emissionsfreie Luftfahrt. Ich glaube, dass kaum ein anderer Begriff meiner Meinung nach auch momentan aktuell so intensiv diskutiert wird. Alleine schon Johann ist ja wirklich ein sehr fleißiger Informant, wenn es darum geht, elektrische Fliegerei hier immer wieder kundzutun und sich darüber zu informieren. Und er berichtet ja auch immer wieder sehr, sehr ausführlich in der einen oder anderen HDSG-Folge dann darüber. Ich behaupte aber an dieser Stelle, dass gleichzeitig aber auch eine gewisse Unsicherheit herrscht oder drücken wir es mal anders aus. Es stellt sich momentan die Frage, was technisch denn tatsächlich denn alles so möglich ist, beziehungsweise auch wäre und was momentan einfach pure Zukunftsvision ist. Für mich einfach mal ein Grund, dass ich mal den Blick dieses Mal auf ein Thema werfe, mit dem ich mich ja, ehrlich gesagt, momentan wenig bis überhaupt nicht beschäftigt habe. Aber nichtsdestotrotz will ich trotzdem mal den Blick auf den Stand der Technik werfen, was so los ist. Wir wollen heute mal so ein bisschen über reale Projekte sprechen, die momentan in der Mache sind, über physikalische Grenzen und darüber auch, welche Antriebssysteme denn in den nächsten Jahren tatsächlich in der Luft auftauchen könnten und was noch geboren werden kann. Ich habe zu dieser Folge natürlich ausführlich das Internet befragt. Ob ich jetzt alles gefunden habe, das weiß ich nicht, aber die ersten Zahlen und Studien, die sagen momentan, dass die Luftfahrt weltweit ca. 2,5% zum CO2-Ausstoß dazu beiträgt. Wenn man jetzt noch so diesen zusätzlichen Klimaeffekt von Kondensstreifen und hochliegenden Zirruswolken dazu rechnet, dann würde dieser Anteil jetzt so auf 3,5% steigen. Naja, wenn man jetzt mal so sagt, naja, 2,5%, 3,5%, ist ja erstmal nicht so viel, klingt ja nicht so viel. Nichtsdestotrotz müssen neue Technologien her, sonst wird dieser Wert langfristig konstant weiter wachsen. Und genau aus diesem Grunde richtet sich nämlich auch der Fokus der Luftfahrtindustrie auf die alternativen Antriebe. Momentan jetzt erstmal im Bereich von kleineren Verkehrsflugzeugen, so bis ca. 50 Passagiere. Nichtsdestotrotz existieren aber zum jetzigen Zeitpunkt schon mehrere technologische Ansätze. Also es wird diskutiert über die batterieelektrischen Flugzeuge, die ja jetzt auch schon da sind und auch fliegen. Es wird über Brennstoffzellen-Hybridantriebe gesprochen, nachgedacht, geforscht. Über turboelektrische Systeme denkt man nach und natürlich auch Turbinen, die mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen betrieben werden könnten. Ja, und davon, von diesen ganzen Ideen, Visionen, Gedanken, die man da so hat, sind aber eigentlich nur zwei wirklich emissionsfrei. Das ist das batterieelektrische Flugzeug und der Brennstoffzellenantrieb. Von dem habe ich euch ja schon mal vor ein paar Folgen bereits erzählt. In den 80er Jahren eine Grumman Cheetah, ein Rekordflug, der bis heute ungebrochen besteht. Also, dann starten wir doch mal mit dem batterieelektrischen Konzept. Ich wildere also schon mal jetzt schön im Revier von Johann. Ist eine einmalige Sache, Johann versprochen. Die elektrischen Antriebe besitzen einen sehr hohen Wirkungsgrad. Diese modernen Elektromotoren, die erreichen momentan Werte von über 90% und damit liefern die natürlich auch gleichzeitig mal ordentlich Drehmoment und sie haben einen sehr, sehr großen Vorteil. Sie benötigen vergleichsweise wenig Wartung und ermöglichen damit eben auch neue Flugzeugkonzepte. Und genau dieser Punkt ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, weshalb man jetzt so auf den ersten Blick sagt, ja, Batterie, das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Es gibt aber auch leider Herausforderungen, die sich den Entwicklern bisher so in den Weg gestellt haben. Die liegen nicht im Motor selbst, sondern im Energiespeicher, also der guten alten Batterie. Denn diese Energiedichte von den heutigen Lithium-Akkus, die ist im Vergleich zu Kraftstoffen lächerlich gering, muss man wirklich sagen. So ein konventionelles Flugzeug, das man heutzutage noch mit Sprit tankt, das fliegt los, das verbraucht unterwegs seinen Sprit, das Flugzeug wird leichter. Super, man landet mit weniger Gewicht. Ja, aber so ein Batteriegewicht, das bleibt leider konstant bestehen. Gleichzeitig sinkt aber damit auch dann die verfügbare Leistung über die Entladezeit einfach stumpf hinweg. Also kurz vor Erreichen von dieser minimal zulässigen Zellspannung fällt dann die Leistungsabgabe deutlich ab, was sich dann gleich auch mal direkt auf Reichweite und Flugdauer auswirkt bei diesen batteriebetriebenen Flugzeugen. Ein zusätzliches Problem oder eine logische Schlussfolgerung, die sich ergibt, sind eben, dass die sämtliche Bordverbraucher ebenfalls aus dieser Batterie versorgt werden müssen. Also sprich, die Heizung, Aircondition, die gute alte Avionik, das alles reduziert die verfügbare Energie zusätzlich. Zusätzlich sind Lithium-Ionen-Akkus absolute Prinzessin, denn die reagieren extremst empfindlich auf Überbelastung, Temperaturentwicklung und auf die Tiefenentladung und darum brauchen sie zusätzlich diese sogenannten umfangreichen Batterie-Management-Systeme. Natürlich wird auch in der Akkutechnologie geforscht und untersucht und entwickelt und gemacht und getan, aber eben diese grundlegende Situation, die momentan vorherrscht, die kann leider nur begrenzt in den Griff bekommen werden. Natürlich arbeitet man an der Verbesserung dieser Energiedichte, damit diese logischerweise besser wird, aber definitiv nicht in Größenordnungen für ein Langstreckenflugzeug oder, naja, gehen wir mal nicht so weit, bleiben wir mal bei einem Regionalflugzeug. Dass man dann mit einer Batterie ausstatten könnte, um es dann realistisch von, ich sag mal, München bis nach Warschau fliegen lassen könnte. Daher sind also die bisherigen Einsatzgebiete für diese Flugzeuge ganz klar definiert. Eine kurze Strecke, also für Schulflugzeuge ideal geeignet, somit maximal für die Platzrunde, böse ausgedrückt, oder die erweiterte Platzrunde einfach nur geeignet. Gehen wir mal von der Batterie weg, gehen wir mal zu einer anderen Antriebsart, die einen komplett anderen Weg verfolgt, zum Brennstoffzellenhybridantrieb mit Wasserstoff, der an Bord von Flugzeugen dann wiederum in elektrischen Strom umgewandelt wird. Diese Technologie, die wird seit Jahrzehnten verfolgt, entwickelt und hat vor allem im Automobilsektor bisher schon sehr große Fortschritte gemacht. Also all diejenigen, die da draußen jetzt zum Beispiel ein E-Auto fahren, die werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen genauer zuhören, denn diese Technologie wird seit 1972 schon verfolgt, entwickelt. VW hat damit angefangen, 1972 und 74. Da hat man am Wasserstoffantrieb geforscht und man hat zu diesem Zeitpunkt bereits darüber nachgedacht, den VW-Bus, den guten alten T1, den man da noch kennt, mit einer Batterie auszurüsten. Also diese Ansätze sind schon sehr, sehr alt. Der entscheidende Punkt dabei ist aber der Energieträger selbst, denn der Wasserstoff besitzt eine sehr hohe spezifische Energie, denn selbst nach Umwandlungsverlusten, die entstehen, kommt am Propeller immer noch genug Rums an, der dort als nutzbare Energiemenge zur Verfügung steht. Gleichzeitig können aber diese Brennstoffzellensysteme ihre Leistung konstant liefern, solange der gute Wasserstoff denn eben auch vorhanden ist. Dieses Betriebsverhalten ähnelt damit, ja, man kann sagen, klassischen Triebwerken deutlich stärker als denen von Batterien. Ein weiterer Vorteil entsteht durch die Abwärme des Systems. Diese wiederum könnte für die Kabinenheizung eben genutzt werden. Da ist man noch am Forschen oder Machen und am Tun, wie man das umgesetzt bekommt. Also man könnte dieses Problem der Wärme, die es beim batterieelektrischen Flugzeug gibt, hier schon wieder charmant lösen. Lokal entstehen dabei keinerlei Schadstoffemissionen. Also wer jetzt der Meinung ist, da könnten ja irgendwie so Schadstoffe dann in die Kabinenluft eindringen. Nein, das ist absolut emissionsfrei. Die Diskussion über Wasserdampf als Klimafaktor, die werden wissenschaftlich ein bisschen differenzierter betrachtet, da die atmosphärischen Wasserdampfmengen primär durch Temperatur bestimmt wird und nicht durch die einzelnen zusätzlichen Quellen. Trotzdem stehen natürlich auch hier technische Aufgaben vor den Entwicklern. Diese Brennstoffzellensysteme sind derzeit noch relativ schwer. Insbesondere das Kühlsystem stellt konstruktive Anforderungen an die Entwickler. Außerdem fehlen bislang optimale Flüssig-Wasserstoff-Tanks, die zum einen leicht sind, aber auch strukturell effizient genug sind, um im Luftfahrteinsatz zum Einsatz zu kommen. Diese Boosterbatterien bleiben zusätzlich notwendig, um die Leistungsspitzen abzudecken und eben Energie im Sinkflug zurückzugewinnen. Aber nichtsdestotrotz gilt der Brennstoffzellenhybridantrieb aktuell als der vielversprechendste Ansatz für die emissionsfreie oder generell für emissionsfreie Regionalflugzeuge. So, und jetzt haben wir den Ausflug zur Batterie gemacht. Wir waren jetzt beim Wasserstoff. Wir kommen nochmal zurück zur Batterie, denn da zeigt sich ein ganz klarer Sieger. Die Pipistrel von Veles Elektro. Dieser zweisitzige Schulflieger. Das erste Flugzeug, das erste batterieelektrische Flugzeug, muss man sagen, mit einer vollständigen EASA-Musterzulassung. Momentan sind natürlich auch weitere Schulflugzeuge wie der E-Flyer 2 im Zulassungsprozess. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Richtung 4- bis 6-sitzige Flugzeuge schaut und schielt, ja, da muss man leider sagen, ist die Zahl von batterieelektrischen Antrieben oder Programmen deutlich kleiner. Aufmerksamkeit aber bekommt hier trotzdem das Hi4-Projekt von der DLR und H2Fly. Das ist ein Flugzeug mit Brennstoffzellenantrieb. Das hat seinen Erstflug bereits 2016 absolviert und auch gezeigt, dass Reichweite und Flugdauer mit Wasserstoffantrieb deutlich steigen können. Ja, bis 6 Sitze weiß man, bis 7 Sitze. Wie sieht's denn aber so bei den 9-sitzigen Flugzeugen aus? Da arbeiten viele Hersteller an neuen Konzepten. Ein ganz bekanntes Beispiel, das ihr wahrscheinlich schon alle mal gehört habt, ist die Aviation Alice. Das ist ein vollständig elektrisch ausgelegtes Commuter-Flugzeug mit extremem Leichtbauansatz und sehr großen Akkupads. Parallel dazu entsteht bei Tecnam gerade die P-Volt, auch ein weiteres elektrisches Regionalflugzeug, und die norwegische Fluggesellschaft Widerøe, die wollen erster Betreiber dieses Fliegers werden. Und natürlich neben den vielen Neuentwicklungen versucht man natürlich auch, unsere konventionellen Flugzeuge umzurüsten. Da gab es zum Beispiel mal einen Umbau einer Cessna Caravan oder von einer de Havilland Beaver. Die wurden bereits umgebaut und auch geflogen, aber die Programme haben eben dann doch gezeigt, dass die technische Machbarkeit elektrischer Antriebe doch ganz klar zeigt, dass Nutzlast und Reichweite stark von gewählter Antriebstechnologie abhängig sind. Wenn man sich so die Flugzeuge vors Auge ruft und sich dann vorstellt, dass die Batterie elektrisch sind, dann wird es dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Es gibt aber auch Entwicklungsschritte, die betreffen jetzt zum Beispiel Flugzeuge mit bis zu 19 Passagieren. Das Unternehmen Zero Avia verfolgt hier ganz konsequent den erzählten Brennstoffzellenansatz. Die haben zum Beispiel ein Dornier-Flugzeug, eine 228, umgerüstet. Die dient denen als Testplattform für wasserstoffbetrieb-basierte Antriebssysteme. Und dieses Unternehmen ist sehr ehrgeizig, denn sie wollen einen kommerziellen Einsatz dieses Flugzeuges innerhalb dieses Jahrzehnts darstellen mit Reichweiten im regionalen Verkehr. Da sind wir mal sehr gespannt, ob sie das umgesetzt bekommen, denn wir werden uns darüber auch auf der Aero wieder informieren und da auch nochmal nachfragen. Das ist dann aber wiederum ein Thema, das euch dann Johann präsentieren wird, weil da bin ich dann definitiv raus. Aber auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, die arbeiten auch an 19-sitzigen Regionalflugzeugen. Die entwickeln gerade einen Electric Flight Demonstrator, der heißt Unifier 19. Da sind wir auch mal gespannt, was dieses Forschungsprogramm dann bringen wird, wenn es dann mal läuft und wenn man dann da mal so die ersten Testberichte lesen und hören kann. Die größte Bedeutung für die CO2-Reduktion liegt jedoch immer noch im Segment bis etwa 50 Passagiere. Also gerade so wahrscheinlich hier so unser innerdeutscher Flugverkehr, der dann da auch abgedeckt werden soll. Denn hier konzentrieren sich mehrere Industrieprogramme darauf, bisher bestehende Turboprop-Flotten zu ersetzen. Also zum Beispiel Universal Hydrogen plant beispielsweise den Umbau von einer Dash 8-300 mit modular austauschbaren Wasserstofftanks. Gleichzeitig entwickeln H2Fly und Deutsche Aircraft eine wasserstoffbetriebene Variante der DO328 Echo. Ja, und langfristige Konzepte sehen Regionalflugzeuge so mit elektrischen Leistungen im Megawattbereich, also Reisegeschwindigkeiten um 280 Knoten, Reichweiten von rund 1000 nautischen Meilen. Wenn man jetzt aber mal so von der ganzen Technik weggeht, stellt sich eine weitere zentrale Herausforderung dar, nämlich die Zulassung. Da gibt es nämlich zwei Vorschriften, die es dann gilt, unter einen Hut zu bekommen. Die eine ist die FAR 25 und die CS 25. Die wurden nämlich für klassische Turbinenflugzeuge entwickelt und berücksichtigen elektrische Antriebssysteme bislang nur, ja, nennen wir es mal, unzureichend. Lasst uns ganz kurz über die beiden Vorschriften sprechen, erklären, damit ihr ganz kurz wisst, um was es da ganz grob geht. Nach welchen Maßstäben wird ein Verkehrsflugzeug überhaupt gebaut und zugelassen? Also die FAR 25 kommt aus den USA, gehört zum Regelwerk der FAA, und die CS 25 ist das europäische Gegenstück, wird also von der EASA herausgegeben. Beide Regelwerke haben im Kern denselben Zweck, also sie legen fest, welche technischen, sicherheitsrelevanten Anforderungen eben ein großes Flugzeug erfüllen muss, bevor es überhaupt offiziell zugelassen werden kann. Darin steht dann zum Beispiel, geht es um das Flugverhalten, um Struktur und Belastbarkeit, um Brandschutz, Triebwerke, Bordtechnik, Systeme, aber auch um Betriebsgrenzen und Handbücher. FAR 25 wurde als moderner Zulassungsstandard für Transportflugzeuge eingeführt. CS 25 in Europa baut historisch auf einem älteren europäischen Regelwerk auf, das wiederum stark an die amerikanischen Vorgaben angelehnt war. Trotzdem sind FAR 25 und CS 25 nicht einfach wortgleich. Sie sind lediglich sehr, sehr ähnlich und genau deshalb gibt es zwar viel Harmonisierung, aber eben keine völlige Identität und das wird eine weitere Herausforderung. Also neue regulatorische Rahmenbedingungen sind nicht nur notwendig, bevor elektrische Regionalflugzeuge regulär in den Linienbetrieb gehen können. Insgesamt zeigt sich ja so zum jetzigen Zeitpunkt ein ziemlich klares Bild, dass die emissionsfreie Luftfahrt sich in einer, ja, ich nenne es mal so eine Art Übergangsphase befindet. Es gibt viele Projekte, gar keine Frage, aber der Großteil befindet sich dann doch noch so in der Demonstrationsphase im Entwicklungsstadium, nenne ich es mal. Batterieelektrische Flugzeuge werden voraussichtlich vor allem meiner Meinung nach im Kurzstreckenbereich eingesetzt werden, während sich dann doch die Brennstoffzellen-Hybridantriebe ja das größere Potenzial dann eben sichern werden, weil sie den regionalen Luftverkehr wahrscheinlich abdecken werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass mit zunehmender Forschung und auch mit der staatlichen Förderung und auch industrieller Beteiligung durch verschiedenste Luftfahrtunternehmen diese Dynamik nochmal zunehmen kann. Also Programme wie zum Beispiel bei Airbus, dieses Zero E, zeigen, dass auch eben die großen Hersteller diesen technologischen Wandel bereits ja aktiv vorbereiten, ihn erkannt haben und in diese Richtung gehen wollen. Da gibt es auch erst Testflüge, neue Konzepte. Das ist alles bereits für Mitte dieses Jahrzehnts vorgesehen und ich bin gespannt, was da noch so alles auf uns zukommen wird. Also die kommenden Jahre werden daher meiner Meinung nach sehr entscheidend werden, was da passiert, denn das wird dann auch bestimmend sein und wegweisend dafür werden, ob aus diesen ganzen Demonstratoren, die es jetzt noch gibt, vielleicht mal serienreife Flugzeuge entstehen können und ob sich dann emissionsfreie Antriebe im kommerziellen Betrieb auch dementsprechend etablieren können. Damit alles Gute und zurück zum Johann.
Bleiben wir bei der Aero und gehen zu einem Heft, das heißt Aero Kurier. Wenn ihr schon immer mal mit den Leuten, die den Aero Kurier rausbringen, in Kontakt treten wolltet und dem mal sagen wolltet, was ihr gut, schlecht oder furchtbar findet, dann habt ihr am Messesamstag auf der Aero, das ist der 25. April, Zeit und die Möglichkeit, das Team von 10.30 Uhr bis 12 Uhr zu einem gemeinsamen Austausch zu treffen und herauszufinden, wie das Ganze da so funktioniert in der Redaktion des Aero-Kuriers und vor allen Dingen natürlich auch Feedback zu geben. Wichtig für die Teilnahme, das Frühstück, also da gibt es auch noch ein bisschen was zu essen, findet im Raum Allgäu im Konferenzzentrum Weststadt. Die Anmeldung wird bitte bis zum 22. März direkt auf der Webseite des Aero-Kuriers platziert. Also meldet euch da an. Ist eine super Gelegenheit, euch da mal hinter die Kulissen zu blicken und da Feedback zu geben. Ihr merkt, die Aero kommt immer näher. Die Termine und Ankündigungen, was auf der Aero alles passiert, werden immer mehr. Mal sehen, was wir nächste Woche für euch haben. Bis dahin, many happy landings und bis bald.
Wenn du privat fliegst und nicht alles mit dir selbst ausmachen willst, dann komm doch mal rüber zu pplplus.de. Dort tauschen sich Piloten ganz normal miteinander aus. Zum Flugscheinerwerb, zur Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Die Registrierung bei uns ist kostenlos, also schau doch mal rein, lies mit oder stell einfach deine eigenen Fragen. pplplus.de, von Piloten für Piloten.